Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Noel Gallagher's High Flying Birds mit Council Skies. Sie hören das bei den Profis auf Radio 1. Dem RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin am Samstagvormittag. Schön, dass Sie alle wieder dabei sind. Heute ist wirklich prominentes Programm hier, was unsere Gäste angeht. Wir haben nämlich in einer halben Stunde einen der weltweit ersten Pioniere in Sachen Genschere, CRISPR-Cas. Er ist der erste, der überhaupt an Menschen mit CRISPR-Cas experimentieren durfte im Rahmen einer Zulassungsstudie. Und jetzt ist auch die erste Therapie auf Basis dieser Genschere in Großbritannien zugelassen. Deswegen werden wir mit diesem Forscher gleich sprechen in einer halben Stunde. Genau darüber erstens nochmal, was ist das eigentlich CRISPR-Cas, und dann natürlich auch die Frage, welche Krankheiten können jetzt erstmals in Großbritannien zumindest damit behandelt werden und was kommt da auf uns zu. Jetzt aber erstmal wie immer das Scannerspiel. Sie kennen das. Da legen wir Ihnen Fragen aus der Welt der Wissenschaft vor. Heute echt fies. Ich muss mal sagen, die Redaktion hat da wirklich ein bisschen dran gearbeitet. Es ist nicht alles so ganz richtig, was wir Ihnen heute vorlegen. Sie müssen rausfinden, was ist richtig, was ist falsch. Und wenn Sie dann nach der dritten Frage immer noch dabei sind, dann gibt es ein Buch im Verlag CH Beck erschienen, Die Zukunft in unserer Hand, wie wir die Klimakrise überleben, von Christiana Figueres und Tom Rivett Carnac. Wenn Sie diesen Namen noch nie gehört haben, das sind die Architekten des Pariser Klimaabkommens und die beantworten in diesem Buch die wichtigste Frage zur Zeit, was können wir tun, um den Klimawandel zu begrenzen. Wenn Sie das interessiert, bewerben Sie sich jetzt beim Scannerspiel als Mitspieler, Mitspielerin unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
A Real Hero. Musik von College featuring Electric Youth. Musik aus Frankreich. Kennen Sie vielleicht aus dem Soundtrack zum Film Drive. So, und damit guten Morgen. Wen haben wir denn hier? Carola. Hallo, Carola.
Guten Morgen.
So, guten Morgen, Carola. Wie geht's?
Ja, super.
Von wo aus rufst du an?
Aus Müggelheim.
Aus Müggelheim. Das ist ja schön. Also, ich habe dann gleich im Kopf Wasserblick.
Genau.
Ist und das so?
Barfuß im Schnee.
Nein. Gut. Warte mal. Hier ich gucke jetzt mal gerade hier. Kannst du mich noch hören?
Ja, ich höre dich noch.
Pass auf, ich bin jetzt hier gerade, gucke mal, hier in Babelsberg ist kein Schnee. Was, ihr habt, in Müggelheim habt ihr Schnee?
Ja.
Kann ja wohl nicht wahr sein.
Doch, doch.
In Babelsberg ist alles hier, sieht aus wie Frühling, also bis auf die Bäume, die natürlich nackt sind. Ja, guck mal an, das ist ja schön, barfuß im Schnee, fantastisch. Also bevor ich neidisch werde, du kennst ja die Regeln hier, es geht darum, wir haben ein paar Meldungen hier aufgestellt und ich bin ganz ehrlich, heute sind einige davon verkehrt.
Oh Gott, oh Gott.
Ne? Du musst nur rausfinden, welche ist richtig, welche ist falsch. Und wir springen mal gleich in den Schnee mit dieser ersten Meldung. Hier kommt sie.
Enge Freunde haben sehr unterschiedliche Körpergerüche. Wo in der Liebe gesagt wird, die Chemie stimmt, ist es bei Freunden genau umgekehrt. Enge Freunde haben alle einen unterschiedlichen Körpergeruch. Mit der Ausgangsfrage, welchen Einfluss hat der Körpergeruch auf Freundschaften, haben israelische Forschende des Weizmann Institute of Science gleichgeschlechtliche Freundesgruppen eingeladen. Ihre Gerüche wurden mit einer elektronischen Nase registriert und analysiert. Das Ergebnis, je enger wir mit einer Person befreundet sind, desto unterschiedlicher sind auch die jeweiligen Körpergerüche.
Ja, Carola, wer wird dein Herzblatt werden? Ist es der Mann, der ganz extrem nach Ingwer riecht? Oder ist es die Frau, die ganz doll nach Rose duftet? Oder ist es einfach jemand, den du nicht riechst, weil sie so ähnlich riecht wie du?
Also Ingwer finde ich erstmal toll. Den esse ich jeden Morgen.
Ah, sehr gut.
Aber ich glaube, dass es so ähnlich ist wie mit der Liebe. Also ich glaube eher, dass sich ähnliche Gerüche anziehen.
Ja, und damit hast du mit deinem Glauben vollkommen recht. Ja, gute Freunde riechen sehr ähnlich. Außerdem haben die Forschenden dann auch noch völlig Fremde rekrutiert, haben mit einer elektronischen Nase an denen gerochen und festgestellt, dass Menschen mit einem sehr ähnlichen Geruch sich auch besser verstanden haben. Na, also den kann ich gut riechen, ist nicht nur ein Spruch, sondern stimmt tatsächlich. Ja, Carola, Frage Nummer 2 kommt hier.
durch Luftfeuchtigkeit Strom erzeugen. Strom aus der Luft, das haben Forschende aus China geschafft. Und zwar mit Hilfe eines Stromgenerators, der durch Luftfeuchtigkeit angetrieben wird. So funktioniert der Generator. Die Luftfeuchtigkeit ist eine Energiequelle, um Ladungen, also Ionen, zu transportieren. Dadurch entstehen elektrische Felder, die wiederum Strom erzeugen. Der Generator kann bei einer Luftfeuchtigkeit von 10-90% eingesetzt werden.
Das ist schwer.
Ja.
Ich glaube, da kann ich nur raten.
Mhm.
Wissenschaftlich ist ja viel möglich.
Ja.
Ich rate mal ja.
Noch ja ist auch richtig. Ja, das Prinzip ist schon bekannt aus der Natur bei Gewitterwolken. Da gibt's ja auch eine hohe Luftfeuchtigkeit. Die Wolken laden sich durch Reibung mit Energie auf, bis es dann in einem Blitz sich entlädt. Und der Stromgenerator der Forschenden erzeugt eine Spannung von, die Techniker können jetzt damit was anfangen, 0,68 Volt und arbeitet kontinuierlich und stabil in fast ausschließlich natürlichen Umgebungen bei einer Luftfeuchtigkeit von 10-90%. Das heißt, das geht. Carola, die wichtige Frage Nummer 3, danach gibt es schon das Buch. Und diese Frage ist echt der Hammer, pass auf.
Hammerhaie entwickeln ihren Hammer im ersten Monat im Ei. Klar ist, Hammerhaie bekommen ihren Hammer nicht im Baumarkt. Forschende aus den USA haben sich jetzt zum ersten Mal die embryonale Entwicklung des Hammerhais genauer angeschaut. Als Grundlage dafür dienten Eier von in Gefangenschaft lebenden Hammerhaien. So konnten die einzelnen Entwicklungsstadien dokumentiert werden. Herauskam, im Gegensatz zu anderen Embryonen bildet der Hammerhai sein typisches Merkmal, den Hammer, schon sehr früh aus. Mit der Zeit entwickelt sich die Kopfform dann immer mehr.
Das ist jetzt eine peinliche Frage.
Wieso?
Weil dann, glaube ich, ein paar Kollegen lachen.
Wieso? Was machst du denn beruflich, Carola?
Ich bin Fotografin, aber ich bin im Naturkundemuseum.
Okay. Ja, ich würde mal immer sagen, man kann nicht alles wissen. Also das ist nun mal so. Du bist wahrscheinlich, wenn du hier mitmachst beim Scannerspielen, guckst du wahrscheinlich auch im Fernsehen ab und zu mal die ein oder andere Quizshow, ne?
Ja, durchaus.
Und man kann nicht alles wissen, auch nicht, wenn man vom Fach ist, eigentlich.
Naja, indirekt.
Indirekt.
Aber ich würde trotzdem auch hier ja sagen.
Mhm. Also Hammerhaie entwickeln ihren Hammer im ersten Monat im Ei. Du sagst ja. Und liebe Carola, auch das ist leider falsch. Ja, denn da ist wirklich, die Redaktion war wirklich fies. Es gibt Haie, die legen Eier. Die meisten Haie sogar, die werden dann von den Weibchen befruchtet. Aber es gibt auch Haie, die legen keine Eier und zu denen gehören die Hammerhaie. Die sind lebendgebärend und diese untersuchte Art hier der Hammerhaie, das sind die Haubenkopfhaie, die sind etwa 4 Monate lang trächtig. Der Hammer bildet sich ab der Mitte der Schwangerschaft, also im 2. Monat. Zu diesem Zeitpunkt wächst dann der Schädel der Jungtiere stark an den Seiten und drückt dabei Augen- und Nasenlöcher nach außen. All das weiß man. Aber das konntest du nicht wissen, Carola.
Da habe ich doch was gelernt.
Was höre ich denn da in deiner Stimme? Sind das noch Reste von einer Corona-Infektion aus der letzten Woche?
Ich habe einen Kaffee verschluckt.
Ach so, na, dann ist gut. Carola, danke, dass du bei uns warst.
Ja, ich auch.
Und ich finde, Müggelheim ist Gewinn genug.
Genau.
Ne?
Danke.
Mach's gut. Tschüss, tschüss. So, dann haben wir hier Such. Hier haben wir Kirsten. Hallo, Kirsten.
Hallo.
Weißt du, was jetzt passiert?
Wie bitte?
Weißt du, was jetzt passiert?
Ja.
Du hast gewonnen. Weil nämlich die dritte Frage vergurkt wurde und du warst in der Leitung stehen geblieben. Und das ist gut so, denn dir gehört jetzt der Hauptpreis dieser Quizgeschichte, nämlich Die Zukunft in unserer Hand, so heißt das Buch. Wie wir die Klimakrise überleben, ist der Untertitel. Christiana Figueres und Tom Rivet Carnac, die Architekten des Pariser Klimaabkommens, haben es geschrieben. Erschienen bei CH Beck. Jo, das Buch gehört jetzt dir, es sei denn, du setzt es aufs Spiel mit dem allerletzten Scan.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Ne, das heißt, ich kann dir noch eine Frage geben, dann hast du am Ende beides, Buch und Abo, falls du richtig antwortest, oder beides verloren. Was darf sein? Du kannst doch jetzt aufhören.
Nein, sonst kriege ich Ärger. Natürlich muss ich den Scan machen.
Okay, hier kommt die Frage.
Gehirnzellen liefern Energiereserven. Beim Lauf eines Marathons wird viel Energie benötigt. Woher diese unter anderem kommt, haben sich Forschende aus Spanien genauer angeschaut. Dazu wurde der Kopf von Marathonläufern gescannt. Nervenzellen werden von sogenannten Myelinlipiden umhüllt, um so Signale im Gehirn schneller weiterleiten zu können. Die Forschenden fanden heraus, bei einem Marathon werden die Myelinlipide als Energiequelle abgebaut. Sprich, die weiße und graue Hirnsubstanz nimmt ab. Nervenzellen liefern also ihre eigene Nervennahrung.
Mhm. Bei Kirsten merke ich gerade, dass sie gerade das Gefühl hat, oh, war das so eine gute Idee, weiterzumachen? Ups, Kirsten, ich habe dich gerade mal eben aus der Leitung geschmissen. Du bist jetzt wieder da. Man hat dich eben nicht gehört. So, jetzt sag noch mal.
Tja, ich muss auch raten.
Mhm.
Und ich würde ja sagen.
Du würdest sagen, Gehirnzellen liefern Energiereserven. Du sagst ja und du hast recht. Tatsächlich, also ich könnte es ja jetzt verkürzen auf die Formel, Marathon laufen macht doof.
Das würde ich nicht sagen.
Nee, das wäre natürlich gemein. Aber
ja, ich merke ja selber, wenn ich rennen gehe, wie gut es tut und was da frei wird. Und
Bist du Joggerin oder machst du auch Marathon?
Nein, nur Joggen und nur,
Okay, aber
wenn man Lust hat, genau.
Menschen erzählen ja immer nach dem Marathon, was da alles passiert im Kopf. Von daher fand ich das auch ganz normal. Also bemerkenswert ist, dass sich der Myelinspiegel innerhalb von 2 Wochen nach dem Marathon teilweise erholt. Und ja, ob die Wissenschaftler mit ihrer Vermutung recht haben, dass der Körper sich Energie daraus holt, weiß ich nicht, aber sie vermuten es zumindest. Kirsten, danke fürs Mitspielen.
Ja, danke auch.
Ja.
Und tolle Sendung.
Ja, von wo rufst du denn an? Wir haben noch gar nicht gefragt.
Aus Wolfenbüttel.
Aus Wolfenbüttel, aha. Ja. Da gibt's ja auch andere tolle Sender, Radio FFN und sowas, ne?
Ja, ich weiß, was ich an dem Sender habe.
Das ist sehr nett, Kirsten. Also danke nochmal fürs Mitspielen. Dir ein ganz schönes Wochenende.
Ach, danke auch.
Und spätestens
bis zum nächsten Mal.
Genau, mach's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Es ist eher selten, dass gentechnische Verfahren breiten Öffentlichkeiten bekannt sind. Aber CRISPR-Cas hat's geschafft. Von der sogenannten Genschere dürften die meisten von Ihnen schon mal gehört haben. CRISPR-Cas ist eine Methode, um Gene zu verändern, zu entfernen oder einzufügen. Dafür gab es 2020 den Nobelpreis für Chemie. Und 3 Jahre später nun folgt die Zulassung der ersten Therapie auf Basis dieser Genschere. Über Risiken und Nebenwirkungen informieren wir uns darüber beim Medizinprofessor Dr. Selim Corbacioglu, dem Leiter der Abteilung für Pädiatrische Hämatologie, Onkologie und Stammzelltransplantation am Uniklinikum Regensburg. Herr Corbacioglu, guten Morgen.
Guten Morgen.
Gehen wir es mal dystopisch an. Theoretisch kann noch niemand vorhersagen, was das Zerschnippeln von Genen langfristig für Folgen haben könnte für uns Menschen, oder?
Theoretisch ja. Aber wie Sie bereits erwähnt haben, ist diese Methode mittlerweile sehr, sehr weit verbreitet. Und ich denke, diese offensichtlich größte Gefahr scheint in den verschiedenen Anwendungen soweit gebannt zu sein, dass wir jetzt 3 Jahre nach Nobelpreis in die Klinik gehen.
Sie haben seinerzeit den allerersten Menschen überhaupt im Rahmen der Zulassungsstudie behandeln dürfen mit dieser Methode, mit CRISPR-Cas. Wie geht's dem Patienten heute?
Der Patientin geht es ganz hervorragend. Sie ist jetzt unabhängig von Transfusionen, hat ein normales Hämoglobin und kann ihr Leben normal leben. Also ein sehr erfolgreicher Ergebnis.
Die Krankheit war welche?
Eine Thalassämie.
Da müssen Sie uns weiterhelfen. Was ist das?
Gerne. Bei der Thalassämie handelt es sich um eine Erkrankung, wo mehrere 100 verschiedene Mutationen schließlich und endlich dazu führen können, dass die Patienten einen Teil des roten Blutfarbstoffs, des Hämoglobins, nicht produzieren können. Das ist die Beta-Kette. Und dadurch nach Geburt, und zwar nicht unmittelbar nach Geburt, sondern erst dann, wenn das fetale Hämoglobin aufhört, produziert zu werden, sind diese Patienten ihr Leben lang transfusionsabhängig. Und das passiert, dass diese Patienten dann alle 3 bis 4 Wochen in die Klinik müssen, transfundiert werden müssen. Gleichzeitig müssen sie Medikamente nehmen, dass das Eisen, das mit dieser Transfusion in den Körper gelangt, auch einigermaßen wieder aus dem Körper entfernt werden kann, was nur sehr spärlich passiert. Das heißt, diese Patienten werden früher oder später an den Komplikationen dieser Eisenüberladung versterben, es sei denn, man ersetzt eben dieses defekte Blut durch eine Stammzelltransplantation, wie wir es seit über 40 Jahren betreiben, oder eben jetzt durch die CRISPR-Cas-Therapie.
Was macht CRISPR-Cas im Unterschied zur bisherigen Stammzellentransplantation? Schwieriges Wort.
Im Prinzip ist die CRISPR-Cas-Therapie auch nichts anderes als eine Stammzellentransplantation, aber eben eine Transplantation sogenannter autologer Zellen. Während wir bei der Stammzelltransplantation zwischen allogen und autolog unterscheiden, wurden die Patienten bisher immer mit allogenen, also Fremdspendern, transplantiert, die ein gesundes Hämoglobin hatten, deren Stammzellen wurden entnommen. Der Patient erhielt eine Chemotherapie, dann wurden diese Stammzellen infundiert, die sind ins Knochenmark gewandert und haben sich vermehrt und eben die rote Blutbildung unter anderem wieder aufgenommen. Bei der CRISPR-Cas-Therapie werden den Patienten eigene Stammzellen entnommen, diese werden editiert durch CRISPR-Cas und werden dann erneut nach einer Konditionierung, um sozusagen die defekten Stammzellen zu entfernen, wieder infundiert und dann ist der Prozess identisch.
Ich habe nur gelesen, die Kosten sind nicht identisch. Die Stammzellentransplantation kostet maximal 300.000 Euro, das ist schon ein schwerer Batzen. Die CRISPR-Cas-Therapie dagegen rund 2 Millionen Euro pro Patient. Hat sie dann überhaupt eine Zukunft?
Gut, ich weiß natürlich nicht, wo wirklich der Preis liegen wird. Ich denke, diese Kosten sind sehr, sehr hoch. Das ist sehr richtig. Und ich glaube auch nicht, dass das eine Verfahren das andere ersetzen wird, sondern wenn, dann ergänzen wird für eine sehr kleine Population an Patienten, die eben zum Beispiel nicht transplantiert werden können. Und hier sind natürlich die Kassen und die Firma in Verhandlungen, welche Patienten eingeschlossen werden können oder behandelt werden können, welche nicht.
Aber immerhin, die Krankheit, über die wir gerade gesprochen haben, die Thalassämie und auch die Sichelzellanämie, ja, die dürfen jetzt mit CRISPR-Cas behandelt werden, zumindest in Großbritannien, also außerhalb der EU. Glauben Sie, das ist ein Türöffner für diese Methode?
Ich denke, dass in vielen Ländern diese Methode zugelassen wird, werden muss. Ich denke auch, dass diese Methode natürlich ein Türöffner für eine ganze Reihe von genetischen Therapien sein wird, für Erkrankungen, die angeboren sind oder auch erworben sind. Da gibt es ja viele, viele Studien mittlerweile, sodass ich glaube, wir in Deutschland sollten uns diesen Methoden nicht verschließen, sondern diese Methoden in unser Waffenarsenal zur Behandlung dieser schwerwiegenden Erkrankungen aufnehmen.
Das sagt einer der CRISPR-Cas-Pioniere, der Leiter der Abteilung für Pädiatrische Hämatologie, Onkologie und Stammzelltransplantation am Uniklinikum Regensburg, Professor Dr. Selim Korbacoglu. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne.
Nächste Woche beginnt sie, die COP28, die Weltklimakonferenz. Die tagt dieses Jahr in einer Gegend, die sieht so aus, als hätte sie die Klimakatastrophe schon hinter sich. Wüste, wo immer man hinschaut. In Dubai nämlich, Hauptstadt des Ölemirats Dubai, Teil der Vereinigten Arabischen Emirate. Überall auf der Welt packen Klimaforscher ihre Koffer und fahren dahin, um gemeinsam dran zu arbeiten, den Klimakollaps aufzuhalten. Auch Professor Dr. Martin Herold, Leiter der Sektion Fernerkundung und Geoinformatik am Helmholtz-Geoforschungszentrum der Universität Potsdam. Herr Herold, guten Morgen.
Guten Morgen.
Das hatten wir noch nicht. Professor für Fernerkundung, was ist das denn?
Ja, wir beobachten die Erde, vor allem von oben aus dem All mit unseren Satelliten, aber auch im Gelände und versuchen daraus natürlich lokal, aber auch globale Aussagen zu machen, wie sich das Erdsystem verändert.
Und deshalb waren Sie auch bei einer großen internationalen Studie dabei und haben mit ausgerechnet, wie viel CO2 alle Wälder der Erde heute speichern können und wie sehr sich diese Zahl noch boosten ließe, also wie groß das Potenzial wäre. Machen wir mal pro Seminar. Wie machen Bäume das überhaupt, CO2 speichern? Wie geht das?
Bäume bestehen ja aus Biomasse und trockene Biomasse besteht zu 47% aus Kohlenstoff. Das heißt, wenn Bäume wachsen, Photosynthese betreiben, nehmen sie CO2, Kohlenstoff aus der Atmosphäre auf und bauen sie praktisch in den Baum ein. Und deswegen sind sie ein Kohlenstoffspeicher. Der Kohlenstoff, der nicht in den Bäumen ist, der in den Bäumen ist, ist dann nicht mehr in der Atmosphäre.
Also Bäume sind deshalb natürlich gut fürs Klima, weil sie CO2 speichern, denn CO2 führt zur Erderwärmung. Man könnte also sagen, Bäume kühlen die Atmosphäre ab, indem sie der Luft CO2 entziehen. Ist das so richtig?
Das ist so richtig.
Und wie viel CO2 speichern Bäume heute bereits?
Der Speicher, der Kohlenstoffspeicher der Welt, der Erde ist relativ groß. Das sind mehrere hundert Gigatonnen. Das ist ein ganz wichtiges Reservoir, das wir natürlich erhalten müssen, ja, weil es gibt ja Gebiete der Erde, wo die Wälder weiter verschwinden und die machen das Klimaproblem dann natürlich größer. Und wir können natürlich versuchen, den Waldspeicher zu verbessern, sodass die Wälder mehr Kohlenstoff aufnehmen und uns damit einen Klimaservice leisten.
Gut, also mehrere hundert Gigatonnen speichern Wälder heute bereits. Nun habe ich mal nachgeguckt, wir haben jährlich weltweit Emissionen von knapp 11 Gigatonnen Kohlenstoff, wir Menschen, und rund 40 Gigatonnen Kohlendioxid. Dann können wir uns den Klimaschutz ja sparen, weil in die Bäume passt mehr rein.
Genau, aber das ist ja der Speicher. Das ist das, was in allen Wäldern drinne steckt. Wenn wir im Klima den Klimaschutz verbessern wollen, müssen wir mehr CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen. Das heißt, wir müssen daran arbeiten, dass die Bäume oder der Wald allgemein oder die terrestrische Sphäre mehr Kohlenstoff aufnimmt. Und deswegen ist die Zahl auch sehr unterschiedlich. Global sind die Wälder ja eine Senke, auch nach wie vor, trotz aller Entwaldung und so weiter. Also es gibt schon einen großen Klimaservice, den wir bekommen jedes Jahr.
Jetzt haben Sie ausgerechnet, wie viel Potenzial die Wälder theoretisch hätten. Wo kommt denn dieses Potenzial her? Durch Aufforstung jeder freien Fläche mit Bäumen?
Also es gibt dann mehrere Maßnahmen. Wir haben ja in der Studie ausgerechnet, wie viel Speicher hat der Wald global im Augenblick und wie viel könnte er haben unter, ja, ich sag mal, optimalen natürlichen Bedingungen. Und da gibt es eine Lücke und diese Lücke steht uns theoretisch als Klimamaßnahme zur Verfügung. Und fördert halt Maßnahmen, dass man zum Beispiel Bäume schützt, dass man aufforstet, dass man restauriert, renaturiert und da eben das Potenzial des Walds weiter verbessert, um Kohlenstoff aufzunehmen.
Ist das jetzt nur eine theoretische Rechnung oder haben Sie das bereits an realistischen Maßstäben orientiert? Das heißt, es wäre also tatsächlich finanzierbar, von der Fläche her auch praktisch relativ easy umsetzbar?
Also wie gesagt, der Wald ist jetzt schon eine Kohlenstoffsenke, also der Klimaservice ist zum gewissen Maße da. Aber wenn wir die eben verbessern wollen, müssen wir eben Ressourcen in die Hand nehmen. Also wir müssen wirklich aktiv renaturieren, restaurieren, Wald aufforsten, Wald schützen, Wald umbauen, sodass der Kohlenstoffspeicher verbessert werden kann. Und das sind Maßnahmen, ja. die erfordern auch Aufwand und erfordern auch möglicherweise, dass man eben, dass gewisse Wälder eben für andere Nutzung nicht mehr zur Verfügung stehen.
Passiert das nicht längst? Sind nicht die Staaten der Erde längst so alarmiert, dass sie über die Bedeutung der Wälder Bescheid wissen?
Eigentlich schon, aber die Maßnahmen sind ja Landnutzungsmaßnahmen am Ende, sind natürlich auch nicht ganz so trivial umzusetzen. Wir haben ja auch große Gebiete der Erde, wo der Wald verschwindet, zum Beispiel, ne? Vor allem im tropischen. Aber hier gerade in Europa haben wir ja sehr viel Waldausbreitung gehabt in den letzten 100 Jahren eigentlich. Also da ist der Trend schon da, aber auch da gibt es noch viel Potenzial, noch mehr zu machen.
Und wenn das jetzt umgesetzt werden würde, wenn also alle Staaten der Erde sich darauf einigen würden, das Höchstpotenzial der Wälder auszunutzen und quasi auf jeder verfügbaren Fläche einen Baum zu pflanzen, was würde das dem Klima bringen?
Also es ist ein Teil der Klimalösung. Der Wald kann nur ein Teil der Klimalösung sein, ein wichtiger Teil. Und wir wissen, er funktioniert. Also wir wissen, dass der Wald Kohlenstoff aufnimmt und wie das funktioniert. Es gibt ja andere Kohlenstoffsenkenmaßnahmen, die sehr technisch sind, die auch viel Potenzial haben, aber an der Umsetzung, da gibt es noch relativ wenig großskalige Erfahrungen. Das Wichtigste natürlich, um die Klimaziele zu erreichen, ist, dass wir den Ausstoß fossiler Treibhausgase reduzieren. Ohne dem wird es auf jeden Fall nicht gehen, selbst wenn man aus dem Wald das Beste rausholen kann.
Das Potenzial der Wälder für den Klimaschutz ausgerechnet in einer internationalen Studie mit dabei war der Professor für Fernerkundung der Uni Potsdam, Martin Herold. Er leitet die Sektion Fernerkundung und Geoinformatik am Helmholtz-Geoforschungszentrum der Uni Potsdam. Herr Herold, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.
Bauchspeicheldrüsenkrebs, das ist diese eine Diagnose, die hoffentlich niemand von Ihnen jemals hören muss, denn die Überlebenschancen sind vergleichsweise gering. Eine interdisziplinäre Studie hat nun untersucht, wie man den Einsatz von Nanopartikeln gegen diese Krebsart verbessern könnte. Mitgeforscht hat die Medizinprofessorin Frauke Alves. Sie ist Onkologin und leitet die translationale molekulare Bildgebung am Max-Planck-Institut für multidisziplinäre Naturwissenschaften und an der Universitätsmedizin Göttingen. Frau Alves, guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Herr Krakowski.
Dabei ist ein Fremdwort drin, was wir nicht kennen. Translational. Was ist das? Translationale molekulare Bildgebung?
Translational bedeutet, dass wir Grundlagenforschung machen, aber immer mit dem Ziel, dieses Wissen in die Anwendung beim Patienten zu bringen. Also translational in die klinische Anwendung. Das ist uns ganz wichtig. Und deshalb arbeite ich an zwei Standorten, eben am Max Planck. Die vorwiegend Grundlagenforschung wird dort gemacht. Aber mit meiner Erfahrung als Ärztin kann ich sehen, was sozusagen der Patient braucht und wie wir diese neuen Technologien und dieses Wissen für den Patienten einsetzen können, für eben neue Therapien. Und hierfür ist das ein schönes Beispiel.
Dann brauchen wir noch eine Definition. Was sind nochmal genau Nanopartikel? Ist das nur ein anderer, besonders fancy Name für Wirkstoffe?
Nein, das ist sozusagen, Nanopartikel bedeuten ganz, ganz kleine Partikel. Bedeutet, dass die sind ungefähr 1000-mal kleiner als ein Haar. So können Sie sich das vorstellen von der Größe. Und wie man das nutzen kann, dass man Nanopartikel herstellt. Die meisten Nanopartikel haben eine bestimmte Matrix, in denen man dort Wirkstoffe hineinbringt und sie dann eben zum Tumor transportiert. Unser neuer Ansatz ist eben, dass diese Nanopartikel direkt aus dem Wirkstoff bestehen. Also wir haben sehr viel höhere Konzentrationen am Wirkstoff als andere Nanopartikel.
In welcher Form kommt der Wirkstoff denn normalerweise? Also ich bin nicht
ja. Ja? Also das kennen die meisten ja auch, dass sie, wenn sie eine Tumordiagnose haben, dass sie Chemotherapie bekommen, dann bekommen sie intravenös eben verschiedene Medikamente, eben Chemotherapeutika, die sie über die Vene systemisch in den Körper bekommen und dort die Wirkstoffe gehen sozusagen an alle Zellen in ihrem Körper. Deshalb gibt es eben auch sehr viele Nebenwirkungen, weil alle Zellen betroffen sind. Und die Idee mit den Nanopartikeln ist eben, dass diese Nanopartikel gezielt zum Tumor gehen. Und das ist die Ursache dafür, warum das funktioniert, weil wenn Sie einen Tumor haben, müssen neue Blutgefäße gebildet werden. Und diese Blutgefäße sind speziell, weil diese Zellen, die die Blutgefäße auskleiden, weiter auseinander sind. Sodass Nanopartikel, die ungefähr so 40 bis 60 Nanometer groß sind, durch diese Öffnung durchgehen können. Und das haben eben normale Gewebe nicht. Und das den kennt man, diesen Effekt, dass eben Nanopartikel sich dort im Tumor anreichen.
Wie ist das denn? Gelangen die dann wie bei der Chemotherapie, die Nanopartikel in den Körper und finden dann ihren Weg zum Tumor oder spritzt man die direkt in den Tumor?
Nein, man spritzt intravenös oder sogar in den Bauchraum, aber nicht in den Tumor, weil sie brauchen ja sozusagen das Gefäßsystem. Ja, das muss sich ja im ganzen Körper im ganzen Tumor ausbreiten. Wenn Sie nur einen Teil in den Tumor spritzen, dann haben Sie die Gefahr, dass es sich nicht sozusagen im ganzen Tumor ausweitet. Also intravenös oder intraperitoneal, so wie wir es jetzt hier gemacht haben, ist eine gute Applikationsform.
Und warum belasten Nanopartikel den Körper nicht so wie eine herkömmliche Chemotherapie? Warum finden die ihren Weg direkter dahin, wo sie hingehören?
Ja, das war meine Erklärung mit den Gefäßen, dass diese Nanopartikel durch diese Gefäße, die besonderen Gefäße im Tumor eben durchtreten können. Aber wir können noch, und das haben wir auch gemacht, noch einen Trick verwenden. Wir können diese Nanopartikel an der Oberfläche mit einem Antikörper versehen. Ja, ein Antikörper, der sozusagen die bestimmte Proteine auf den Tumorzellen, die normale Zellen weniger haben oder gar nicht haben, erkennen und deshalb ganz spezifisch an Tumorzellen also binden. Und deshalb werden diese Nanopartikel dann spezifisch von den Tumorzellen aufgenommen.
Wir können jetzt leider noch niemandem Hoffnung machen, seinen Arzt anrufen und sagen, lass uns das ausprobieren. Sie sind noch bei der Grundlagenforschung, aber schon einen ganz erheblichen Schritt weiter. Sie haben das ausprobiert. Was ist dabei rausgekommen?
Genau, das ist nochmal wichtig, das betonen, das haben Sie aber auch schon gesagt, möchte ich auch nochmal betonen, dass diese Nachrichten ja immer sehr viel Hoffnung machen bei den Patienten. Und da muss man vorsichtig sein. Das will ich auch nochmal betonen, dass wir eben in einem Stadium sind, wo wir präklinisch im Tiermodell zeigen konnten, dass diese Nanopartikel sich wirklich im Tumor anreichern. Das können wir auch machen, weil wir die Nanopartikel eben auch Fluoreszenz markieren können mit Bildgebung, so wie meine Arbeitsgruppe auch heißt, optische Bildgebung, können wir wirklich diese Nanopartikel verfolgen und sie im Tumor wiederfinden. Also wissen wir, unser Konzept ist richtig. Und wir haben im Tiermodell gesehen, dass die Tumoren auch wirklich kleiner werden und eben angegriffen werden von der Chemotherapie, die in den Tumor gelangt. Mhm. Und das Besondere ist nochmal, und das ist eben die interdisziplinäre Arbeit auch mit Professor Feldmann am KIT, Karlsruher Institut für Technologie, der diese Nanopartikel eben erfunden hat und synthetisiert. Also es ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit und innovative Ideen entstehen, wenn eben Experten aus ganz unterschiedlichen Gebieten zusammenarbeiten. Diese Nanopartikel bestehen eben zu 80% aus dieser Chemotherapie im Vergleich zu anderen. Und deshalb haben wir sehr, sehr hohe Konzentrationen, die wir dort hineinbringen. Nanopartikel werden schon in der Tumortherapie eingesetzt, aber mit Wirkstoffkonzentrationen vielleicht von 20%. Also sehr, sehr viel weniger. Also ein neues Konzept, was auch patentiert ist und was wir jetzt eben in weiteren Studien, deshalb ist es wichtig, wir müssen eben dort noch weitere Studien machen, das weiterentwickeln wollen.
Und das kann Jahre dauern, manchmal auch Jahrzehnte. Und ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank der Medizinprofessorin Frauke Alwes, Onkologin, Leiterin der translationalen molekularen Bildgebung am Max-Planck-Institut. Und als Ärztin ist sie auch an der Universitätsmedizin Göttingen. Frau Alwes, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne.
Ja, manchmal stehe ich auch da und raufe mir die Haare und frage mich, warum fragt sich die Wissenschaft genau diese Frage? Zum Beispiel, wie geht's denn eigentlich der geistigen Gesundheit von Zauberern? Da hat sich tatsächlich eine Studie aufgemacht, herauszufinden, ob Zauberer eigentlich häufiger an Autismus leiden oder schizotypische Merkmale aufweisen. Und das Ergebnis dieser Studie und hoffentlich auch das, warum sie gemacht wurde, das wird uns jemand verraten, den ich sowieso für einen der größten Wissenschaftszauberer aller Zeiten halte.
Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Simsalabim, und jetzt müsste wupp aus diesem Kaninchen hier Marc werden, stimmt das?
Abracadabra, das ist richtig. Übrigens, wenn du Heidenheim an der Brenz nicht kennst, dann kennst du vielleicht auch die beiden Unis nicht, an denen diese Studie stattgefunden hat. Das ist nämlich die Aberystwyth University.
Komm, jetzt nochmal.
Aberystwyth in Wales und eine weitere Uni, University of North Carolina at Greensboro.
Ja, ja,
also heute haben wir den Tag der kleineren Städte.
Ja, Walisisch ist ja nun auch eine der Sprachen, die am schwersten für uns Nicht-Waliser zu sprechen sind. Kennst du irgendeinen Zauberer? Also ich kenne Dizimo, den habe ich mal, das war ein alter Kollege, weil der auch Radio gemacht hat. Ganz, ganz netter, von dem ich ganz, ganz sicher bin, dass er keine psychischen Probleme hatte, damals zumindest, heute wahrscheinlich auch nicht. Kennst du Zauberer?
Also erstmal psychische Probleme müssen ja nichts Schlimmes
sein,
da kommen wir gleich noch zu, müssen nicht, werden wir gleich noch sehen. Und das Zweite ist, ich kenne sehr viele, ich sage immer Magiere und werde dafür ausgelacht, also sagen wir lieber Zauberer und Zauberinnen. Ich habe sogar ein Video gemacht, wo wir forensische Zauberei bei uns im Labor machen mit einem befreundeten Zauberer.
Sehr, sehr gut. Also ich habe ja gerade schon gesagt, ich finde es immer komisch, was Wissenschaft manchmal fragt. Weißt du, wie es zu dieser Studie gekommen ist?
Ja, absolut. Also diese Persönlichkeitsmerkmale, die wir sonst immer in der Sendung hier besprechen, das sind so die sogenannten Big Five. Das sind so typische Merkmale, wie ist man eher nach außen oder nach innen gewandt und so. Aber hier in der Studie steckt tatsächlich was dahinter, weil es gibt ja die Beobachtung, dass zum Beispiel gerade bei Dichtern, also schreibenden dichterischen Personen, dass die sehr, sehr starke Depressionen haben. Aber Depressionen können ja auftreten, wenn irgendwas anderes nicht klappt. Das heißt, die Depression muss nicht der Kern dessen sein, was einen da beschäftigt und die Gedanken kreisen lässt. Sondern es kann was anderes passiert sein, was dann wiederum die Depression begünstigt hat. Und bei den Künstlern und Künstlerinnen, die sich besonders malerisch betätigen, da ist eben bekannt, dass die öfter mal so total denken, das wäre auch normal, dass sie super viele Eingebungen und Gedanken haben. Die Gedanken kreisen nicht nur, sondern sie können sogar teilweise manchmal Stimmen hören oder Farben sehen oder irgendwie sowas. Und dann war jetzt natürlich die Frage, ist das bei allen Künstlern und Künstlerinnen so? Wie ist das zum Beispiel bei Komödianten? Da war das schon untersucht. Wie ist das bei den schreibenden Poeten? Wie ist das bei Musikern und Musikerinnen? Und dann Streusel auf der Kirsche, auf der Sahne, auf dem Eisbecher, haben sie gesagt, okay, jetzt gibt's ja eine Gruppe, die ist nicht so rein nach außen gewandt, weil die müssen ja super krass ihre Tricks einstudieren. Vor allen Dingen ist es all or nothing. Das heißt, wenn ein Illusionstrick, also der Tiger verschwindet und dann taucht der im Hubschrauber auf der anderen Seite des Raumes auf, das muss ja entweder funktionieren oder nicht. Da kann man ja nicht wie ein Comedian einen Witz machen, sondern das muss klappen. Sind die jetzt eher super kontrolliert oder sind die eher total crazy und durcheinander? Also ja, so hat das Ganze angefangen.
Die Frage ist nur, wo findet man die ganzen Zauber, die man irgendwie ja für so einen Test ja dann auch braucht? Und ich habe gelesen, die haben angefragt über die US-amerikanischen Society of American Magicians, den britischen Magic Circle und die International Brotherhood of Magicians haben 195 Zauberer mitgemacht.
Genau, und das ist das Besondere, denn das Erste ist, wir haben ja sonst bei den Studien oft ziemlich junge, weiße Studierende an US-Universitäten, aber hier war es mal so, dass die was älter sind, weil in wissenschaftliche Organisationen und auch in Zauberer- und Zauberinnen-Organisationen gehen hauptsächlich Menschen, die schon was älter sind oder die das früher gemacht haben. Das heißt, das Durchschnittsalter war diesmal 57 Jahre alt nach diesem Recruitment und es wurde noch eine extra Recruitment durchgeführt für Frauen, weil genauso wie bei Stand-Up-Comedians gibt es relativ wenige weibliche Zauberkünstler und Zauberkünstlerinnen. Und als man das jetzt alles miteinander verglichen hat, also da waren Leute dabei, die haben Close-Up-Magie gemacht, also am Tisch irgendwelche Bällchen erscheinen lassen, Kartentricks, dann diese Leute, die angeblich deine Gedanken lesen können, dann diese Riesenillusionen, schwebenden Jungfrauen und sich zerlegenden Hubschraubern, die dann wieder auftauchen und so. Also das haben sie dann alles miteinander verglichen und es war wirklich erstaunlich, was dabei rauskam, weil erstens haben sie nach diesem Schizotypischen geguckt, das bedeutet also dieses, ich mag vielleicht nicht unbedingt körperliche Nähe, aber ich habe total viel geistig, ist bei mir super viel los, ich bin total kreativ und dann eher dieses autistisch zurückgezogene, also ich möchte gerne lieber in Ruhe meinen Kram machen, wie das bei Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ist und tatsächlich stellte sich raus, dass die Zauber und Zauberinnen nicht nur gegenüber allen anderen Künstlerinnen wesentlich weniger von diesen Auffälligkeiten haben, die man sonst im künstlerischen Bereich sieht, sondern auch ordentlicher als die Normalbevölkerung denken und handeln. Also wir haben es hier mit einer Gruppe zu tun, die besonders stark geordnet ist, nicht nur im geistigen Denken, sondern auch in ihrem Äußeren. Und dann haben die Kollegen und Kolleginnen von den Unis eben gesagt, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Jetzt müssen wir das nochmal mit Wissenschaftlern natürlich vergleichen und Wissenschaftlerinnen, die halt auch so ordentlich sind. Und ich möchte mal ergänzen, wie sieht's eigentlich mit Radiomoderatoren und Radiomoderatorinnen
aus? Das willst du gar nicht wissen, Marc. Sag mal, und also okay, die haben das alles rausgefunden. Jetzt ist ja eine schöne Sache, aber haben die auch eine Erklärung dafür?
Ja, sie haben eine interessante Erklärung gefunden, nämlich, dass es sich raussortiert. Das heißt, es könnte sein, dass sehr viele Menschen mit allen möglichen künstlerischen und kreativen Eigenschaften, die sich auch für sehr kreativ halten, das ist auch noch wichtig, weil nicht jeder Mensch denkt ja über die eigene Kreativität nach, dass die alle anfangen, aber die schlecht organisiert sind, die scheitern auf der Bühne, weil es halt all or nothing ist und dann nach dem zweiten gefällten Trick sagen die Zuschauer, Zuschauerinnen, ja, da gehen wir nicht mehr hin. Mhm. Und die außerdem auch in der Lage sein müssen, Verhandlungen zu führen mit kleinen Clubs, mit großen Läden, die, wenn sie ein Team dabei haben, wie David Copperfield zum Beispiel, die mit dem ganzen Team auch vernünftig umgehen können. Und sie glauben also, dass das ein Vorgang ist, der sich über die Lebensgeschichte hinzieht. Es fangen vielleicht alle möglichen an zu zaubern, aber übrig bleiben nur die, die besonders ordentlich sind.
Genau, und ich mache jetzt Folgendes. Ich sage nochmal Simsalabim, Hokus Pokus und mag es weg. Oder? Ah, hat nicht funktioniert.
Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1. Die Profis.
Aber dafür zaubere ich uns jetzt diesen Song hier ins Radio. Sie hören die Profis auf Radio 1. Rassismus wissenschaftlich zu definieren, ich kann mir vorstellen, das ist gar nicht so einfach, zumal der Begriff Rasse dabei nicht verwendet werden kann, denn Sie wissen natürlich, Menschenrassen gibt es nicht. Es gibt aber unterschiedliche Merkmale der ethnischen Herkunft, wie zum Beispiel Hautfarbe, äußere Erscheinung, Sprache, Name und oder Migrationshintergrund. Das sagt zum Beispiel die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Rassismus ist demnach, wenn jemand aufgrund dieser Merkmale diskriminiert wird, zum Beispiel
beim Arztbesuch. Passiert sowas eigentlich oft? Das wollte der Soziologe Dr. Cihan Sinanoglu rausfinden als Leiter des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors NADIRA am außeruniversitären Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Herr Sinanoglu, guten Morgen.
Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Sie können natürlich nicht jeden einzelnen Vorfall untersuchen und von einer Jury bewerten lassen. Und deshalb haben Sie einfach die Patienten selbst befragt nach ihren Rassismuserfahrungen. Was hören Sie da zum Beispiel?
Also wir hören da, dass zum Beispiel rassistisch markierte Personen schlechter Termine erhalten oder weniger Gehör für ihr Leiden finden.
Wir finden da müssen Sie mir kurz helfen. Rassistisch markierte Personen, was ist das?
Genau, also das sind Bevölkerungsgruppen, die, wir hatten ja eben gerade gesagt, es gibt keine menschlichen Rassen, aber es gibt Rassismus, der diese Gruppen hervorbringt, ja, und mit bestimmten Eigenschaften belegt. Ja, also zum Beispiel bei Musliminnen zu sagen, die sind nicht integrationsfähig, die sind demokratiefern, die sind frauenfeindlich und so weiter. Ja, also wenn bestimmte Gruppen mit bestimmten negativen Markierungen belegt werden. Und die haben wir uns jetzt angeguckt, vor allen Dingen schwarze Personen, muslimische Personen und asiatische Personen. Und dann natürlich immer im Vergleich zu dem Rest der Bevölkerung.
Da, und die also sagen da, zum Beispiel?
Also genau, das hatte ich ja gesagt. Also dass ihr Leiden weniger Gehör findet, dass sie weniger ernst genommen werden. Da kommen wir gleich nochmal zu. Wir sehen aber auch, dass Patientinnen aus Angst, diskriminiert zu werden, die Arztbehandlung verzögern, also gar nicht erst zum Arzt gehen, also die Arztbesuche vermeiden. Wir sehen in einigen Fällen, zum Beispiel bei schwarzen Frauen, dass ihnen ungefragt HIV-Testungen angeboten werden. Bei muslimischen Frauen sehen wir, dass diese Testungen nicht angeboten werden. Beides operiert mit rassistischen Wissensbeständen. Also bei der muslimischen Frau denkt man, okay, sie hat eine unterdrückte Sexualität, die muss ich gar nicht erst fragen. Und bei schwarzen Frauen gibt es eine Übersexualisierung, natürlich eine Verbindung und Assoziation mit HIV, dem Kontinent und so weiter. Also daran sehen wir, dass rassistische Wissensbestände immer noch stark verankert sind im Gesundheitssystem.
Und das sind ja auch sehr klare Beispiele, die, glaube ich, jeder verstehen kann. Ich sage Ihnen mal ein unklares. Ich selbst habe als weißer Mann grundsätzlich gute Erfahrungen gemacht mit der Berliner Polizei. Ich bin aber zweimal bereits von jungen Beamten geduzt worden. Ein schwarzer Mensch würde das Duzen womöglich als Rassismus werten. Sind Rassismuserfahrungen also nicht gleichzusetzen mit tatsächlichem Rassismus?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, also Rassismus ist so ein komplexes Phänomen, das ist nicht nur einfach so dahingesagt oder wissenschaftliches Gelaber, sondern Rassismus, und das wissen wir aus der Theorie und aus der Empirie, dass Rassismus aus ganz unterschiedlichen, Bausteinen zusammengesetzt ist. Da ist ein wichtiger Baustein natürlich die Erfahrung, die die Betroffenen machen, aber es ist nicht der einzige. Wir wissen auch aus der Forschung, dass zum Beispiel bestimmte Situationen als Diskriminierung oder Rassismus erkannt werden, wo wir objektiv sagen würden, na ja, das ist jetzt nicht wirklich Rassismus oder Diskriminierung. Auf der anderen Seite haben wir ganz klare Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen, die von den Betroffenen gar nicht als solche wahrgenommen werden. Und weil das so ein komplexes Phänomen ist, ist es ein Weg, den wir hier eingeschlagen haben, Menschen selber zu befragen, weil wir dann schon auch was sagen können über das Ausmaß. Aber es gibt noch andere Wege. Also wir haben zum Beispiel auch ein Experiment durchgeführt, wo wir fiktive Terminanfragen an Ärztinnen verschickt haben und geguckt haben, wieso die Rückläufe sind, wenn man die Namen dieser fiktiven Einladungen austauscht. Also da sehen wir auch, dass es durchaus auch hier eine Ungleichbehandlung gibt. Und dann könnte man sich aber auch Mediendiskurse angucken. Wir könnten uns Gesetze und Rechtsprechung angucken. All das ist im Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor angelegt.
Und eines der Ergebnisse Ihrer Gesundheitsstudie lautet, ein Großteil der Gesellschaft wird im Gesundheitswesen diskriminiert. Oder wollten Sie sagen, fühlt sich diskriminiert?
Fühlt sich diskriminiert, genau. Also das ist das, was wir machen. Wir haben die Menschen selber befragt und nehmen das auch sehr, sehr ernst erstmal, wenn die Leute das angeben. Und die Frage ist, warum sollten wir das eigentlich nicht ernst nehmen, könnte ich Sie jetzt
richtig
fragen.
Richtig, ja. Auch die Weißen, wenn Sie sagen, ein Großteil der Gesellschaft?
Ja, also wir sprechen hier von Deutschen ohne Migrationshintergrund. Und ja, auch die machen Diskriminierungserfahrungen. Das ist ja in Gesellschaften, die ja auch von Macht- und Herrschaftsverhältnissen durchzogen sind und in ganz unterschiedlichen Kontexten auch quasi sichtbar werden, durchaus, wie soll ich sagen, in Anführungsstrichen normal. Wenn wir dann aber reingucken, sehen wir, dass es vor allen Dingen die von Rassismus betroffenen Gruppen sind, die diese Erfahrung häufiger und intensiver machen. Mhm. Und ich glaube, auch für die politische Debatte ist es wichtig. Lassen Sie mir noch einen Satz ausführen. Ich glaube, gerade im Gesundheitssystem, wenn wir sehen wir auch, dass es vor allen Dingen weiße Frauen sind, die auch diese Erfahrungen machen. Und diese Erfahrungen müssen wir ernst nehmen. Und da können wir nicht einfach sagen, naja, nur weil die von Rassismus betroffenen Gruppen diese Erfahrungen machen, ist das jetzt irgendwie viel schlimmer oder sonst irgendwas, sondern es zeigt uns, dass wir strukturelle Probleme haben. Und diese strukturellen Probleme betreffen einen Großteil dieser Bevölkerung. Und das würde ich mir wünschen, dass wir das in der Debatte auch berücksichtigen.
Das sagt der Soziologe Dr. Cihan Sinanoglu. Er ist Leiter des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors NADIRA am Außeruniversitären Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Herr Sinanoglu, ich würde gerne noch 2 Stunden weiter mit Ihnen diskutieren, nur leider ist die Zeit um. Danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.
Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.